Hallo und herzlich willkommen zu Börse at Home. Wie immer montags um 12 Uhr, wo wir uns 30 Minuten einem dedizierten Börsenthema widmen. Und heute geht es um was wir noch gar nicht so wirklich hatten. Und deswegen finde ich es umso spannender, dass wir heute drüber sprechen. Und zwar Investor Relations. Es gibt einen direkten Draht zum Unternehmen. Die meisten Privatanleger kennen das vielleicht noch gar nicht so oder nutzen das nicht so. Und deswegen haben wir uns natürlich heute auch wieder eine Expertin eingeladen, die auch aus dem Bereich kommt und uns da hoffentlich ganz, ganz viel mitgeben wird. Julia, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du warst ja schon auf der Investmentbanking-Seite. Du hast schon die IR-Abteilungen geleitet für Delivery Hero und About You. Und ja, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, würde ich mich freuen, wenn du dich kurz noch mal ein paar Worten vorstellst.
Ja, super gerne. Du hast eigentlich schon das Allerwichtigste gesagt, was Leute von heute wissen müssen. Also ich bin seit 15 Jahren im Kapitalmarkt tätig, angefangen bei KPMG über Morgan Stanley in London und bin dann auf die Equity-Seite bei Investor Relations gewechselt und habe da vor allem eben im Tech-Bereich, also ja, diese ganze Tech-Welle mitgenommen, wo ich dann Unternehmen an die Börse gebracht habe beziehungsweise nachbörslich betreut habe. Die zwei Einschlägen waren eben Delivery Hero und About You. Habe da auch die Teams geleitet beziehungsweise aufgebaut, teilweise auch in den Börsengängen eben. Und es ist eine super spannende Rolle, die, finde ich, noch total viele gar nicht kennen, weder auf der Anlegerseite noch auf der, sag ich mal, Karriereseite. Weil es ist eine super, super spannende Rolle, wo die kombiniert halt Rechtsthemen, Compliance-Themen, Finanzthemen natürlich und aber auch Kommunikationsthemen. Und ja, freut mich, dass ich da jetzt so ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern darf. So.
Super. Und für diejenigen, die es vielleicht auch noch nicht kennen, was macht denn genau Investor Relations? Was kann man sich dann darunter vorstellen? Ich meine, klar, so ein bisschen kann man es vielleicht schon ableiten vom Wort her. Du hast ja auch schon so ein paar Schlagwörter genannt. Aber wofür ist denn Investor Relations zuständig?
Genau, also Investor Relations ist quasi eine Funktion, die jedes Unternehmen hat, das an der Börse gelistet ist. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Das ist vorgeschrieben gesetzlich. Es ist quasi eine Abteilung, die das Sprachrohr ist mit den Investoren. Also jedes Unternehmen hat ja eine PR-Abteilung und die kümmert sich natürlich um die Kommunikation mit Journalisten oder der Presse. Und dann gibt es Investor Relations, was sich halt ein bisschen weiter unterscheidet, weil es einfach noch rechtlicher ist natürlich auch. Und es geht vor allem um die Finanzthemen, um die Aktie, es geht um die Financials, über das Reporting geht es. Es geht auch viel um das Thema Equity Story. Und Investor Relations ist quasi die Abteilung, die auch sehr nah mit dem Management zusammenarbeitet, um eben diese Equity Story und diese Zahlen in den Markt zu bekommen, aber eben für die Zielgruppe Investoren, Privatanleger natürlich, aber auch institutionelle Investoren und auch Analysten, also Research Analysten. Das sind so eigentlich so die Zielgruppen, würde ich sagen. Teilweise noch Finanzjournalisten, ne, also ganz konkrete Journalisten, die auf Finanzthemen sich spezialisiert haben, sind auch teilweise Zielgruppe. Aber die Abteilung macht verschiedenste Aufgaben, steigen wir bestimmt auch nochmal im Laufe des Interviews zu ein, die eben dazu helfen sollen, eine konsistente und strategische und einheitliche Equity-Story oder ja Finanzstory quasi dem Markt zu erzählen.
Und wenn ich jetzt sage als Privatanleger, ich google das einfach mal und suche mein Unternehmen raus und gebe da ein Investor Relations, dann komme ich ja auf irgendeine Unterwebseite. Was kann ich mir da anschauen? Wie kann ich denn da reinstarten? Ne? Ich denke, die meisten kennen sowas wie einen Geschäftsbericht oder gucken sich da vielleicht irgendwas aus, um sich für ein Investment zu entscheiden oder sich über ein Unternehmen zu informieren. Was gibt's denn da noch für Sachen? Also was kann ich denn da konkret für mich entdecken, wenn ich jetzt einfach nur mal auf die Webseite schaue, auf die öffentlich verfügbaren Unterlagen?
Also man findet die Seite immer, also jedes Unternehmen hat das gelistet, das hat eben auch eine Investor Relations Webseite. Das heißt, man findet immer, wenn man einfach googelt, keine Ahnung, BSF, Investor Relations, dann findet man da auf jeden Fall immer sofort den Link. Und die sind immer relativ gleich auch aufgebaut. Das macht es aber natürlich auch einfacher, Sachen zu finden. Also es gibt immer einen Bereich über die Aktie, also das ist meistens ein Aktienchart. Dann gibt es die Aktienbasisinformationen, die so im Prospekt sind, also irgendwie wie viel Aktien, wie viel Anzahl der Aktien gibt es, was ist die WKN, was ist die ISIN und solche Basic-Informationen gibt es dazu. Dann gibt es oft noch Informationen zum Management und zum Aufsichtsrat, damit man auch weiß, wer vertritt hier überhaupt das Unternehmen. Und dann gibt es natürlich den ganzen Reiter Reporting und Financials. Also ein Unternehmen muss ja zwischen einmal im Jahr bis viermal im Jahr reporten, je nachdem, welchen Standard man erfüllt. Da findet man dann die ganzen Financial Reports, teilweise auch Präsentationen zu den Quartalsberichten. Man findet teilweise auch dort noch so, sag ich mal, Sheets, wo dann die ganzen Zahlen einmal aggregiert sind. Also alles, was zum Thema Financials und Reporting ist, da findet man super viele Informationen zu. Dann findet man oft auch noch irgendwie einen Reiter zum Thema Newsletter, wo man sich eintragen kann für Analystencalls, für Updates, für News, die man dann sofort als Push-Benachrichtigung in seine E-Mail-Box bekommt. Man hat teilweise einen Reiter, das hat nicht jedes Unternehmen macht das, aber die Guten, die Großen machen das auf jeden Fall, regelmäßige Kapitalmarkttage. Also ein Kapitalmarkttag ist quasi ein Event, das passiert so alle, ich würde mal sagen, im Schnitt 2 Jahre, wo das Unternehmen dann Strategie oder so eine mittelfristige Guidance, eine mittelfristige Roadmap einfach gibt, wo es hingehen soll mit Bezug auf die Equity-Story. Und man hat natürlich auch Zugang zu den ganzen Analysten-Calls, den Aufzeichnungen, den Transkripten, teilweise auch die Daten für den nächsten Call, ne, wenn das nächste Quartalsreporting ansteht. Wenn ich jetzt mal so überlege, in der Nutshell ist das wahrscheinlich, und natürlich noch die ganzen News, ne, also Financial, Corporate News und auch Ad-Hoc-Nachrichten, Director's Dealings, und Shareholder Notifications. Also sind so diese ganzen regulatorischen News, die immer wieder hochkommen, die natürlich auch super wichtig sind, die auch eine Aktie sehr stark beeinflussen. Die findet man auch alle dort.
Kann man sich dann, jetzt mal ganz blöd gefragt, auch einmal für so einen Analysten-Call anmelden oder muss man da irgendwas für erfüllen oder schon irgendeine Verbindung zum Unternehmen haben?
Also es hängt so ein bisschen davon ab, wie das Unternehmen das spielt. Nicht jedes Unternehmen möchte da halt super viele Leute drin haben. Prinzipiell ist es aber so, dass viele das auch den Link öffentlich machen. Also man kann dann entweder, wenn man sich in den Newsletter einträgt, kann man dann direkt dazu eingeladen werden oder man findet den Link unter den nächsten, also es gibt ja auch oft einen Financial Calendar und dann stehen dann direkt schon die Links zum Eintragen für das nächste Webinar oder für den nächsten Analysten-Call. Das ist auch bei vielen Unternehmen immer noch nur ein richtiger Call, also eine Telekonferenz. Das war früher ganz normal vor Corona. Inzwischen ist es oft auch schon auf Zoom und mit Bild und so. Aber es ist nicht immer der Fall. Es ist aber so, dass Privatanleger da eigentlich kaum Fragen stellen können. Also es ist wirklich mehr so als passiver Zuschauer, weil ne, verständlicherweise ist dieser Call gemacht für sehr professionelle Investoren, die das Unternehmen sehr gut kennen. Und damit jetzt nicht das komplett gesidetrackt wird von irgendwelchen kleinen Fragen, sag ich mal, ist es so, dass halt die großen Investoren Fragen stellen können und vor allem auch Research-Analysten. Also Research-Analysten, die wirklich dieses Unternehmen covern, die auch sehr detaillierte und valide Fragen haben. Und aber das ist ja trotzdem hilfreich für Privatanleger, weil die natürlich auch sehen, okay, welche Fragen sind denn überhaupt gerade relevant, auch für große Investoren.
Ja, absolut. Und wie du auch schon sagtest, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass man da wegen jeder kleinen Frage den Call irgendwie noch pausieren würde oder noch beantworten würde. Das wird ja auch einfach den Rahmen sprengen. Also würde man sagen, naja gut, das ist eine Informationsveranstaltung, um sich so ein bisschen mal drüber zu informieren. Was macht das Unternehmen? Was für Themen sind aktuell relevant? Wie gehe ich so ein bisschen damit um? Jetzt hast du ja auch noch ganz viele andere Sachen gesagt. Wenn ich jetzt mal als Privatanleger auf diese Webseite gehe und irgendwo anfangen will, gibt es da also was, wo du sagst, das macht auf jeden Fall Sinn und das ist eher optional, ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch relativ viel ist, wenn man jetzt jeden in Analysten-Call mitnimmt, insofern man natürlich teilnehmen kann. Wie würdest du da vorgehen?
Ja, absolut. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass ein Unternehmen sehr viel Informationen veröffentlicht und dann kommen natürlich von außen auch nochmal ganz viele Informationen. Das ist auch in der Tat was ich oft mit Leuten, mit denen ich arbeite, sehe, die sind halt super überwältigt von den ganzen Informationen, ne, die man da irgendwie hat und sich da irgendwie strukturiert durchzuarbeiten. Ich glaube, mit KI ist das einfacher geworden. Ne, man könnte sich zum Beispiel die Transkripte ziehen und dann irgendwie KI einfach mal fragen, suche hier nach Schwachstellen oder was für Problembereiche könnte es geben oder ne, du lässt es einfach analysieren. Das war früher nicht so die Möglichkeit. Aber ich würde sagen, prinzipiell, wenn ich anfange, mich mit einer Aktie zu beschäftigen, weil ich mir überlege, da rein zu investieren oder die ist vielleicht auf meiner Watchliste, würde ich mir, glaube ich, erstmal die Equity-Story-Präsentation angucken. Also erstmal zu gucken, okay, wo will das Unternehmen überhaupt hin? Was ist auch die Guidance, die sie setzen? Was haben die davon auch in der Vergangenheit schon erfüllt? Wer ist das Management? Wie ist das Businessmodell aufgebaut? Also die Equity-Story-Präsentation, die heißt auch teilweise Corporate Presentation, ist eigentlich so die Basis, ne? Dass man erstmal so wirklich versteht, das Businessmodell und worum geht's da überhaupt und welche vielleicht Segmente gibt's und wie reporten die und so weiter. Und dann, wenn ich sage, okay, das hört sich für mich stimmig an, ne? Also man stimmt das ja dann auch immer so ein bisschen ab mit seinen Investmentthesen. Vielleicht bin ich super bullish USA, vielleicht bin ich bullish Asien, ja, oder ich setze total auf Halbleiter. Ne? Das sind ja so Thesen, die man halt haben kann als Investor. Und wenn das Unternehmen dann da reinfällt in diese Thesen, Überzeugungen, dann würde ich weitergehen, dann würde ich tiefer gehen, dann würde ich eine Ebene tiefer gehen, eben auf die Financials, dann gucke ich mir die vergangenen Reports an, auch die kann man natürlich wieder durch eine KI ziehen inzwischen, kann eben gucken, was waren vergangene Guidances, die gesetzt wurden, wurden die getroffen? Oft ist es ja so, dass Aktien eigentlich nur auf Erwartungen handeln. Alles, was in der Vergangenheit war, ist eigentlich schon eingepreist und ist nicht mehr so wirklich relevant. Was man aber dann schon machen kann und was sehr wichtig ist, ist das ein Management oder ein Unternehmen, das tendenziell overpromised und underdelivered? Das ist schlecht, weil dann kann man der Guidance auch in der Zukunft nicht so wirklich vertrauen. Oder ist es ein Unternehmen, das ist eigentlich so Best Practice, ne? Also wenn ich jetzt mal so sage, aus Investor Relations, du versuchst immer ein bisschen under zu promisen und over zu deliveren, weil das baut Vertrauen auf und das schafft einfach einen guten Track Record, wo dann auch Investoren sagen, ich glaube, da ist sogar noch mehr drin, als das, was die sagen.
Und woran erkenne ich das, wenn ein Unternehmen zu viel verspricht und nichts liefert? Schaue ich da auf den Chart oder wie würdest du sagen, kann ich da so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen vielleicht? Weil ich kann mir vorstellen, dass ja auch sehr, sehr viel Marketing ist, ne? Sehr viel positiv aufbereitet, wo man natürlich nicht irgendwas reinschreiben würde, was jetzt schlecht oder negativ aufs Unternehmen zurückfällt.
Ja, absolut. Also ich meine, es ist schon so, dass Investor Relations keine Marketingabteilung ist per se, also es ist schon sehr fundamental und sehr sachlich und es ist auch nicht, sag ich mal, erlaubt regulatorisch. Man kann da auch, also da guckt auch die BaFin drauf, wie man jetzt ad hoc Mitteilung vor allem schreibt, ne? Also wenn du da schreibst, das war das beste Jahr aller Zeiten oder Hyper-Growth oder so, also das wird dann rausgestrichen, oder die Rechtsabteilung streicht das dann raus. Also da muss man schon aufpassen als Unternehmen, das heißt, es ist sehr sachlich und auch wirklich sehr basiert auf Daten, weil man dann macht sich ja sonst auch haftbar als Unternehmer oder als Management. Deswegen das einmal so kurz vorweg. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass durch Sprache und auch durch eine gewisse Storyline auch eine Erwartung geweckt werden kann. Und das ist natürlich auch Teil der Aufgabe von Investor Relations, ne? Ohne eine Erwartungshaltung wird sich eine Aktie auch nicht bewegen, weil sonst hat man nur die vergangenen Daten und dann gibt es ja nach vorne raus auch keine, sag ich mal, Musik, die man vielleicht mal erreichen möchte. Da würde ich aber wirklich darauf achten, dass in solchen Präsentationen jetzt nicht bei jedem Unternehmen steht irgendwie KI und hier neueste Technologie und so, dass man da aber wirklich ein bisschen vorsichtig ist mit diesen ganzen Schlagwörtern, die auch oft rum, sag ich mal, geworfen werden, dass man wirklich einfach in die Zahlen guckt. Also wie war es denn in der Vergangenheit? Haben die ihre Guidance getroffen? Also man geht dann einfach mal ein Jahr zurück, guckt, was haben die letztes Jahr versprochen und am Ende des Jahres, im Jahresabschluss, haben die Guidance erreicht, ja oder nein? Und um wie viel haben sie es übertroffen? Wie gut können die auch als Unternehmen ihre Zahlen überhaupt einschätzen? Haben die überhaupt, also bei manchen Unternehmen weiß ich habe auch schon ganz viele Unternehmen beraten, da hapert es einfach ganz basic daran, dass sie ihre Zahlen nicht mehr wirklich tracken können, richtig. Also das kann man sich nicht vorstellen, aber die haben gar kein Gefühl dafür. Ist das überhaupt realistisch, dass wir das erreichen oder nicht? Also da wirklich zu gucken, haben die Guidance erreicht, ja oder nein? Auf der Basis kann man eben eine Einschätzung treffen für die Zukunft. Natürlich ist es nicht immer ein Garant für die Zukunft, Vergangenheit, aber es ist eine gute Einschätzung auf jeden Fall.
Ja klar, ist auf jeden Fall ein Indikator, nur zu sagen, da ist es relativ realistisch und auch eingetroffen oder da ist man sehr weit weg. Finde ich auch interessant, dass du sagst, dass viele Unternehmen das nicht einschätzen können. Man wird ja denken, wow, wir haben mittlerweile so viele Daten, wir haben KI, wir haben ganz, ganz viele Programme und Tools und dann ist es natürlich immer nochmal eine Sache, wie bereitet man die Daten auf oder wie kann man damit auch wirklich arbeiten. Also von daher macht definitiv Sinn, dass man da noch mal ein bisschen kritischeren Blick drauf wirft. Hast du vielleicht auch so ein paar Kennzahlen im Kopf, wo du sagst, das finde ich super wichtig und das sollte auch Teil einer guten Equity-Story sein oder das sollte mich als Privatanleger auch in dem Moment weiterbringen?
Also was ich halt merke, ist, die großen Investoren, die ich auch betreut habe, klar, die gucken natürlich auf Umsatz und auf Profit. Inzwischen gucken Investoren sogar viel, viel mehr auf Profit als noch vor 5, 6 Jahren. Also als ich ja bei den Tech-Unternehmen war, da war es wirklich so, Profit ist uns allen egal, so vor allem bei den Amerikanern. Deutsche Unternehmen waren da schon noch mal ein bisschen anders drauf. Das muss man auch ein bisschen sehen. Deutsche Investoren sind schon noch konservativer, auch mit Profit umgegangen. Aber das hat sich auch gedreht. Also inzwischen gucken viel mehr Investoren auch auf die Bottomline, also Profit, Cashflow vor allem, ne? Weil ohne Cash ist ein Unternehmen eigentlich langfristig nicht tragbar, ne? Also am Ende ist es halt immer, der Aktienkurs ist ja auch eine Reflektierung der zukünftigen Profite abdiskontiert eigentlich, ne? Eigentlich, wenn man das so unterbricht. Insofern ist das wichtig. Aber was ich festgestellt habe, was wirklich die Analysten, die wirklich sehr tief drin sind in den Models, weil die haben ja dann alle ihre eigenen Modelle, die bauen und versuchen das nachzuvollziehen, die gehen so tief rein, die fragen wirklich, wie viele Kunden habt ihr? Das Unternehmen veröffentlicht das halt nicht immer, ne? Aber wie viele Kunden habt ihr? Wie viel ist der durchschnittliche Warenwert? Was ist der Churn? Also wie schnell fallen die weg quasi wieder, wenn man einmal einen Kunden akquiriert hat? Was sind Customer Acquisition Kosten? Was ist der CLTV, also Customer Lifetime Value? Das ist jetzt natürlich für das Businessmodell E-Commerce natürlich, das ist bei anderen Branchen was anderes, aber die gehen so tief rein und challengen das dann auch und sagen so, komisch, in der Region habt ihr einen doppelt so hohen Customer Acquisition Kosten als in der, macht das Sinn? Also die versuchen es auch zu challengen, machen dann teilweise auch noch eigene Analysen, ne, sprechen dann mit Leuten vor Ort. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr advanced, das machen vor allem Hedgefonds, aber dass man einfach versucht, auch so ein bisschen mit seinem gesunden Menschenverstand oder mit anderen Quellen oder wie gesagt auch mit KI, das ist nicht schlecht, auch zu challengen, macht das überhaupt Sinn, was sie da erzählen? Also ist das überhaupt realistisch? Also manchmal hilft das einfach schon, das einzuschätzen. Und ja, ich finde, so kann man sich da ganz gut ranhangeln an diese KPIs und eben nicht nur auf das zu gucken, was auch natürlich also es gibt ja immer den Press Release, da stehen dann immer nur so oft diese Top-Kennzahlen drin, ne, die, also EBITDA und Revenue und solche Sachen, aber auch mal wirklich in den Report zu gucken, was wird noch veröffentlicht und auch zu gucken, ist das konsistent, was haben die vorher veröffentlicht, ändern die Kennzahlen vielleicht die ganze Zeit, das passiert auch manchmal gerne, dass nämlich Kennzahlen geändert werden, dass Definitionen geändert werden, muss man auch oft in den Fußnoten mal gucken, ne? Adjusted EBITDA ist so ein Klassiker, also Adjusted EBITDA heißt, dass man eigentlich das EBITDA bereinigt um Einmaleffekte, M&A oder eine Transaktion oder ein IPO oder so wird dann halt bereinigt, aber wenn das halt andauernd ist, ne, dann muss man sich überlegen, okay, ist das Adjustment denn jetzt wirklich einmalig oder ist es einfach ein Dauereffekt? So und so, solche Sachen muss man sich einfach dann ein bisschen, ja, fragen.
Was hat es denn für eine Auswirkung, wenn man sagt, naja, super, ist doch bereinigt, sieht ganz gut aus. Was ist denn da für ein Risiko damit verbunden im Zweifel, wenn das jetzt jedes Jahr vorkommt?
Naja, die Kosten sind ja trotzdem angefallen. Also was man ja versucht, einen bereinigten EBITDA ist quasi eine Vergleichsbasis zu schaffen, weil es wäre nicht fair, wenn jetzt letztes Jahr, sag ich mal, normales operatives Geschäft wäre und dieses Jahr hat man irgendwelche großen Einmaleffekte, irgendwie man hatte einen Rechtsfall, einen riesigen, oder man hatte irgendwie, ja, eine Transaktion, riesen M&A und hatte da halt, muss ganz viele Berater zahlen. Und dann wäre es ja nicht fair, das, sag ich mal, Apfel zu Apfel zu vergleichen und also deswegen bereinigt man das um diese Einmaleffekte. Aber wie gesagt, also das ist jetzt nicht definiert, was man da reinpacken kann. natürlich muss der Wirtschaftsprüfer das absegnen, aber es gibt da schon auch einen bestimmten, sage ich mal, Wiggle Room, was Unternehmen da reinpacken können in so ein Adjustment. Deswegen ist es immer sehr wichtig, in die Fußnoten zu gucken. Das machen eben auch die Analysten, die sagen, letztes Jahr war da das und das drin, okay, dieses Jahr ist da noch was dazugekommen. Wie viel ist denn diese Position gewesen? Und dann überlegen die sich, wird diese Position, die da adjusted wurde, gibt es die in der Zukunft vielleicht doch noch? Also ist das irgendwas, was jetzt da reingepackt wurde, damit man halt das EBITDA ein bisschen erhöht, um die Guidance noch zu treffen? Das ist oft eben auch der Fall. Und das wird es aber in der Zukunft auch geben, weil dann ist es eigentlich gar nicht berechtigt, dass es adjusted ist. So, also so muss man da halt drüber sich Gedanken machen.
So ein bisschen schön rechnen im Endeffekt, ne? Also es kann berechtigt sein, wenn ich dich richtig verstehe, aber es kann auch irgendwann dazu führen, dass man sagt, naja, macht das jetzt wirklich überhaupt Sinn, das so langfristig durchzuziehen, oder ist das nicht ein bisschen schön gerechnet? Und ich schätze mal, auch gerade als Privatanleger ist natürlich was anderes als institutioneller Anleger, der halt wirklich mit einem ganz anderen und kritischen Blick da drauf schaut. Und kann sowas auch gechallenged werden? Also kann sowas auch irgendwie mal noch abgeändert werden mitten im Jahr? Oder ist es dann, man veröffentlicht das einmal und dann gilt die Prognose fürs Jahr selber?
Wenn man einmal eine Prognose gesetzt hat, also Prognosen werden angepasst, auf jeden Fall. Also wenn die nach unten angepasst wird, ist immer schlecht, dann wird die Aktie auch immer fallen. Das ist immer gesetzt. Also weil Prognose ist das Allerwichtigste eigentlich. Also die ganzen Results dreht sich eigentlich nur darum, wurde die Prognose eingehalten oder nicht. Alles andere ist nur so Neues. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Die Zahlen, die Definition sollten unterher jetzt nicht angepasst werden. Also da müsste schon wirklich was Extremes passieren, dass man das macht, weil das wird halt das komplette Jahr durcheinander werfen. Manchmal macht das Sinn, wenn man zum Beispiel eine große Akquisition hatte. Also, aber auch dann versucht man es immer auf das nächste Jahr zu legen und bis dahin eben zu adjusten und dann erst ab dem nächsten Jahr quasi eine neue Definition zu finden. Das passiert auch, wenn es halt M&A-Sachen gibt, ne? Also ein großes Unternehmen wird hinzugezogen. Auf einmal ist der Umsatz vielleicht doppelt so groß, weil man müsste eigentlich dieses M&A-Deal mit reinbeziehen, weil sonst ist das halt nicht mehr wirklich vergleichbar. Aber unterjährig macht man das selten. Aber das ist auch wirklich Fall zu Fall und da muss auch der Wirtschaftsprüfer das natürlich alles mitmachen und das muss auch intern alles umgesetzt werden. Also ja, ich würde sagen, eher unwahrscheinlich. Und ein Unternehmen sollte auch versuchen, nicht zu oft an diesen Kennzahlen rumzudrehen, weil sonst verlieren auch Investoren einfach das Vertrauen. Im Zweifel, die Großinvestoren, die adjusten das nochmal für sich selber. Also die rechnen es dann teilweise wieder mit rein. Ich sag mal so, bei Privatanlegern, die haben natürlich erstmal nicht die Zeit dafür, teilweise auch nicht das Wissen vielleicht. Ne? Und die haben auch teilweise die Information nicht, weil die Informationen bekommen die institutionellen Investoren ja auch dann vor allem. Also die haben keine anderen Informationen als Privatanleger, das einmal vorweg gesagt. Aber die haben natürlich einen ganz anderen Zugang zum Unternehmen. Ne? Die treffen die auf Roadshows, das Management, die treffen die auf irgendeinem eigenen Konferenzen, die haben natürlich einen direkten Draht zum Investor Relations Team auch und die können einfach nochmal kritische Rückfragen stellen und somit auch ihre Thesen nochmal viel feiner validieren als jetzt ein Privatanleger, der einfach nur, sag ich mal, den Report liest. Insofern, ja, wird es teilweise in deren eigenen Modellen nochmal angepasst sozusagen.
Ja, macht absolut Sinn. Deswegen war es auch ein bisschen provokativ gefragt, aber ich dachte, vielleicht stellt sich halt wirklich jemand mal die Frage, ne? Wie oft ändert sich sowas oder wie geht man damit um im Endeffekt? Dazu haben wir tatsächlich auch noch eine Frage von einem Zuschauer. Der möchte wissen, ob man die offiziellen Ratingberichte auch über die Unternehmen selbst bekommt. Oder ist das nochmal separat davon anzusehen?
Die Ratingberichte gibt es in der Tat nur für Unternehmen, die eine Anleihe haben, soweit ich weiß. Also wenn du jetzt ein Unternehmen hast, das nur Equity hat oder nur Aktien ausstehend hat. Also bei den Unternehmen, wo ich war, die hatten nämlich keine Ratings, soweit ich weiß. Also das wäre mir jetzt neu, wenn die jetzt eins gehabt hätten. Also aber es gibt natürlich viele Großunternehmen, die auch Unternehmensanleihen emittieren. Und die Rating Reports findet man, glaube ich, nicht, weil die sind auch sehr teuer, die zu kaufen. Und das Unternehmen darf die natürlich auch nicht frei rausgeben. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Also das ist das mein bestes Wissen und Gewissen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber die Analysten Reports, also die Aktien Research Reports, ne, zum Beispiel Goldman Sachs covered irgendwie eine Delivery Hero, dann darf ich jetzt nicht den ganzen Aktienreport, das Research Paper, darf ich jetzt nicht auf die Website stellen, weil es gibt ja MiFID, MiFID 2 und so und ne, es darf jetzt nicht jeder diese Analystenreports haben. Ich glaube, das Gleiche gilt auch für die Rating Reports. Aber die Ratings als solche findet man im öffentlichen Raum. Also die eigentliche Note, ob es ein A, ein Double A oder ein Triple B ist oder so, das findet man im öffentlichen Raum. Ist auch oft auf der Webseite eben veröffentlicht und auch die Buy oder Hold oder Sell Empfehlung von den Aktienreports ist auch veröffentlicht oft, aber der eigentliche Report eben nicht, weil dafür muss man halt ein zahlender Investor sein.
Ja, danke, macht absolut Sinn. Im Endeffekt ist es ja auch so, wenn man eine Anleihe wirklich kaufen würde als Privatanleger, dann muss man ja auch schon das Rating direkt mit betrachten. Also da ist es ja schon entsprechend eingestuft und auch ins Pricing mit integriert. Gerade wenn man da jetzt irgendwie 20% Rendite versprochen bekommt, dann wird das Rating vermutlich nicht ganz so gut sein. Aber ja, natürlich trotzdem eine Kennzahl, die irgendwie auch Sinn macht. Was ich auch ganz spannend fand, du hattest ja gesagt, mit KI kann man jetzt mittlerweile sehr, sehr viel machen und kann auch so ein bisschen diesen Dschungel durchdringen von vielen Informationen, von den ganzen Dokumenten, die man irgendwie sieht. Dazu hatte auch Tanja noch mal eine Frage und wollte wissen, wie man denn möglichst effizient KI nutzen kann und wie kann man das denn ja idealerweise so gestalten, dass man die wichtigsten Informationen rausbekommt. Ich würde sagen, einiges davon hatten wir ja schon. Du hast ja schon ganz, ganz viel erzählt zu den wichtigsten Kennzahlen, worauf man alles achten kann. Vielleicht hast du ja noch mal so einen Tipp aus deiner Praxis, wenn du dich irgendwie für ein Unternehmen interessierst, mal von der anderen Seite als Privatanleger, wie würdest du da vorgehen oder was wären so ein paar Dinge, die du der KI stellen würdest als Frage?
Also es gibt ja einmal Tools, die man nutzt. Also jeder Broker hat ja auch so eine Art Watchlist oder so. Also je, sag ich mal, mehr advanced der Broker ist, so irgendwie ein Interactive Broker oder so, die haben auf jeden Fall Watchlisten. Was ich auch noch nutze als Tool ist TradingView. Also da kann man auch sich Watchlisten erstellen, beziehungsweise auch nach Aktien filtern, ne, wenn man sich erstmal eine Watchliste zusammenstellen möchte. Und wenn man dann an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, ich gucke mir Unternehmen 1, 2, 3 an, dann fängt ja das eigentliche Research an. Und da würde ich mir eigentlich für dieses Unternehmen oder man macht einen Bot oder einen Chat sozusagen oder ein Projekt auf GPT oder Claude, da würde ich mir einfach so einen Master-Prompt erstellen und dann immer wieder zum Beispiel die Berichte reinladen oder die Equity-Story reinladen, die Transkripte vor allem reinladen, News reinladen, die ich finde. Und dann so hat man halt einen trainierten Bot, der alles weiß, sag ich mal, was im öffentlichen Raum ist. Und das ist halt ein super Vorteil, weil früher ging das halt nicht. Da musste man dann, also ich musste noch in meiner Investor Relations halt auswendig wissen, was die Profitzahl war vom letzten Jahr. Und die Investoren wussten die auch alle auswendig. Die wussten, letztes Jahr war das 35,2. Heute muss es keiner mehr auswendig wissen, sondern der Bot weiß es einfach und du lädst es rein und der kann direkt sagen, hier abgewichen, hier sehe ich eine Red Flag oder auch im Transkript könnte man zum Beispiel erfragen, wo hat das Management nicht überzeugend geantwortet. Also manchmal ist es ja auch ganz viel und deswegen würde ich auch wirklich empfehlen, in diese Calls reinzukommen, sofern ihr die Möglichkeit habt. Weil Transkript ist natürlich das eine, ne, wie das, sag ich mal, sachlich gesagt wurde, aber ganz wichtig ist, sind die nervös geworden? Also wie merkt man die Körpersprache, die Stimmlage? Also ich habe auch schon wilde Sachen gesehen, ne? Also teilweise ist, die wissen auch nicht immer alles, ne? Also ist ja auch völlig okay, aber die Frage ist halt, wie kompetent antwortet man darauf? Also es ist viel auch Kommunikation, wie gut sind die vorbereitet, wirkt das alles total irgendwie Kraut und Rüben und es gibt ja auch schon viel Preis, wie ist das Unternehmen überhaupt aufgestellt? Nehmen die das überhaupt alles hier ernst? Und das findet man oft, wenn man wirklich in die Calls reingeht. Und so würde ich halt diesen Bot immer füttern mit den Informationen und so immer, ich würde jetzt nicht direkt nach einer Anlageempfehlung fragen, aber man kriegt auf jeden Fall eine gute Einschätzung, was Risiken sind, was Stärken sind, was auch vielleicht Analysten, teilweise gibt es auch Analysteninformationen extern, die man vielleicht reinfüttern kann. Und so kann man eine gute Integration bekommen und da relativ mit wenig Zeitaufwand schnell auch ans Ziel kommen.
Finde ich sehr spannend. Man merkt, es tun sich wirklich neue Türen auf, ne? Wenn man überlegt, man hat dieses ganze Chaos, muss das irgendwie durchblicken und hat da 20 Papiere und dann kann die KI so viel unterstützen. Aber ich finde es auch gut zu sagen, naja, die KI kann eben noch nicht alles. Und gerade dieses Zwischenmenschliche, ne, was nicht im Transkript ist, macht ja Sinn, ne? Bewegt sich jemand total nervös oder antwortet der ausweichend oder hat er gar keine Ahnung, was da die Frage eigentlich gerade bedeutet oder worauf die abzielen will. Also es ist schon gar nicht so ohne. Ich muss sagen, auch ein sehr, sehr spannendes Umfeld, in dem du da gearbeitet hast.
Ich analysiere auch gerne mein eigenes Portfolio. Also manchmal hat man auch so ein bisschen einen Bias, ne? Also man, keine Ahnung, aktuell KI-Aktien und Halbleiter und Tech in USA, so ist ja alles ganz toll, wenn das gut läuft. Aber wenn man einfach mal so einen fremden Blick nochmal hat, ne, man lädt einfach sein Portfolio hoch, kann ja aus dem Broker das sich einmal runterziehen. Und dann sagt es, ne, dann analysiert es einem und sagt dann relativ klar, naja, du bist halt super exponiert auf USA und Tech zum Beispiel. Oder du bist ja exponiert in der und der Branche. Und so kriegt man dann auch nochmal sehr schnell einfach einen Blick dafür, ohne dass man jetzt unbedingt ein Profi auch sein muss. Aber natürlich auch ganz wichtig, ich will jetzt auch nicht komplett eine Anlageempfehlung auf KI basieren, ne? Also man muss da schon auch nochmal irgendwie kritisch das hinterfragen. Manchmal halluziniert ja auch eine KI, also die erzählen ja manchmal auch Sachen, die auch gar nicht existieren. Also da auch immer die Primärquelle checken auf jeden Fall und wirklich auch gucken, okay, hat er das da richtig rausgesucht? Aber so kann man auf jeden Fall viel besser vorgehen als noch vor 5 Jahren.
Und wenn ich jetzt sage, super, ich habe das alles mit KI gemacht, ich habe die ganzen Dokumente durchforstet, aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Gibt es da die Möglichkeit, als Privatanleger auch eine E-Mail zu schreiben und die Investor Relations Abteilung zu kontaktieren? Oder sagst du, nee, das ist schon eher was für institutionelle Investoren, das ist denen vorbehalten?
Auf jeden Fall, also kann man machen. Also das Investor Relations Department ist auch eigentlich angehalten, nicht verpflichtet, aber es ist schon sehr stark empfohlen, dass sie jedem antworten auch, weil das natürlich auch irgendwo eine Visitenkarte nach draußen ist. Also was soll man von Kommunikationsabteilung halten, wenn die nicht innerhalb von 48 Stunden antworten, ne? Also dann sagt das ja auch schon sehr viel aus über den Kommunikationsstil. Gleichwohl muss ich sagen, also Privatanleger werden natürlich in dem Sinne depriorisiert, weil sie einfach nicht den großen Impact haben auf, ne, auf den Aktienkurs. Wenn jetzt ein BlackRock anklopft, da steht der Vorstand direkt stramm oder zumindest mal das Investor Relations Team. Wenn jetzt ne, ich jetzt anklopfen würde, dann würde ich eine Antwort kriegen, aber wahrscheinlich nicht in der Detailtiefe und natürlich würde ich auch kein Call angeboten bekommen. Aber man kann es auf jeden Fall probieren und man kriegt dann auch sicherlich eine Antwort. Und ich glaube jetzt auch, wie gesagt, auch da mit KI, glaube ich, ist das Unternehmen viel mehr enabled, auch bei kleinen Teams. Das ist nämlich immer das Problem. Die großen Teams bei einer Telekom und der DHL und so, ne, also die wirklich auch große Unternehmen, DAX-Unternehmen, die haben ja alle eine eigene Person für Privatanleger. Also da ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderer Standard auch, was die veröffentlichen, was die auch an Events anbieten und so für Privatanleger. Das Problem ist halt bei den Small-Mid-Caps oder bei den Unternehmen, wo, und das könnt ihr auf der Website im Übrigen auch sehen, wie groß ist das Team oft. In ganz extremen Fällen ist sogar der Vorstand selber das Investor Relations Team. Da wisst ihr dann auch, also der hat absolut wahrscheinlich gar keine Zeit dafür. Dann ist es einfach ein dünn aufgesetztes Team. Die antworten dann vielleicht auch knapper, ne, oder brauchen dann auch mal ein bisschen mehr Zeit. Das ist auch verständlich, ne, die müssen ja auch irgendwie sich priorisieren. Aber so kann man da auf jeden Fall mal fragen und gucken, was da zurückkommt. Und da kann auch nochmal spannende Sachen rauskommen auf jeden Fall.
Hast du das auch so aus deiner Praxis gesehen, dass da viele Privatanleger Fragen gestellt haben? Weil ich stelle es mir auch schwierig vor, wie du schon gesagt hast, wenn es ein kleines Team ist und jeder stellt da irgendwie dieselbe Frage oder es doppelt sich oder irgendwas Kleinteiliges oder wiederum irgendwas, worauf man auch vielleicht gar nicht antworten darf. Ist es das, was du häufig gesehen hast?
Ja, also vor allem Aktien, wo halt viel Potenzial nach oben ist oder überhaupt Aktien, wo auch viel Retail drin ist. Da ist natürlich auch viele Leute, die oder gerade wenn auch Aktien sehr stark abfallen, verstehe ich auch, ne? Jemand hat da vielleicht seine Lebensersparnisse drin und hat gehofft, das geht jetzt irgendwie, verdoppelt sich und dann hat es sich halt nicht so ausgetan. Dann sind die Leute natürlich auch super frustriert. Da kommt auch viel. Also viele Leute lassen auch ihren Frust an der IR-Abteilung so ein bisschen aus, obwohl die IR-Abteilung dafür jetzt in dem Sinne auch nichts kann, ne? Also ist natürlich auch immer der Markt und natürlich auch eigene Anlageentscheidungen, die man da auch mit einer eigenen Ownership, sag ich mal, ownen muss. Aber es kommen schon einige Anfragen rein. Manche haben sich wirklich auch viele Gedanken gemacht und stellen irgendwie so 20 Fragen. Und manche wollen auch gerne, ne, also dann kommen auch manchmal so Fragen. Ich glaube, die wissen das dann vielleicht auch einfach nicht besser, ne, wenn irgendwie eine M&A-Transaktion, sage ich mal, das Gerüchte, dass da irgendwas passiert. Und dann fragen Leute, ja, und was ist jetzt mit der M&A-Transaktion? Kommt die jetzt oder nicht? So, also, ne, da kannst du natürlich nicht beantworten. Und dann gibt's einfach Standardantworten, ne, dazu können wir uns nicht äußern und so. Und aber manche stellen auch echt gute Fragen. Also da merkt man so, also wirklich auch Privatanleger, die sich auf dem Niveau, sag ich mal, mit der Aktie auseinandergesetzt haben, wie es wirklich ein Analyst fast tut. Und das ist schon gut. Machen einige echt super.
Okay, also wenn ich Fragen stelle, dann dosiert und sinnvoll. Und klar, geheime Informationen werden nicht rausgegeben, auch wenn wir es wahrscheinlich alle gerne hätten. Aber confidential ist confidential. Im Anbetracht der Zeit, hast du vielleicht nochmal irgendwie so ein paar Dinge, wo du sagst, das ist der erste Schritt, den würdest du machen, würdest du sagen, vielleicht mit KI direkt vorgehen, hast du ja schon genannt. Womit kann ich als Privatanleger hier rausgehen als Input für mich oder als Info?
Also ich glaube erstmal auf dem Schirm zu haben, dass es sowas gibt, so eine Seite, die wirklich, also das sind auch Informationen, die sind zigfach geprüft von Wirtschaftsprüfern, vom Unternehmen, die sind durch so viele Abstimmungen, also bis ein Jahresabschluss fertig ist, ne, das nur mal so als Background, braucht das Unternehmen teilweise 7-8 Monate. Also du fängst im September an, damit der Jahresabschluss im April rauskommt. Also da geht so viel Arbeit rein, so viel Checking und alles Mögliche. Das heißt, es sind wirklich auch Daten, die sind solide und valide. Und dass man einfach weiß, dass es diese Quelle gibt. Und auf dieser Quelle basieren alle Informationen, die es da draußen gibt. Also jede News, die geschrieben wird, jeder Analystenreport, jeder Finfluencer, also alle, die irgendwas über diese Aktie schreiben, berufen sich am Ende des Tages auf diese Information. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man auch sich wirklich die Primärinformationen anguckt. Natürlich dauert das irgendwie länger und man muss sich da irgendwie durchfuchsen und so, als wenn man jetzt einfach nur sich einen TikTok anguckt von einer Minute und der fasst an das alles zusammen. Das Problem dabei ist aber nur, wenn ich mich jetzt darauf berufe, dass TikToker XY das schon alles weiß und das alles richtig gecheckt hat, dann gebe ich ja so ein bisschen meine eigene Verantwortlichkeit aus der Hand, weil vielleicht macht der auch Fehler oder vielleicht hat er es einfach nicht gewusst oder vielleicht ist er auch beeinflusst. Ja, vielleicht hat er selber super viele Aktien und will es da irgendwie mehr Leute noch mit reinkriegen in die Position. Also insofern immer eine eigene Meinung treffen, super wichtig und auch wirklich die Ressourcen zu nutzen. Denn das sind wirklich auch die Informationen, die sich die Großinvestoren halt zunutze machen. Ja, vor allem eben auch aber die Sachen, die auch zwischenmenschlich sind. Management angucken, Aufsichtsrat angucken, sind das Leute, die haben irgendwie Hand und Fuß, haben die Branchenerfahrung, haben die schon mal AGs oder gelistete Unternehmen geleitet. Das ist auch immer was, wo manche, die haben dann gar keine Kapitalmarkterfahrung. Weil am Ende ist es ja so, ein Unternehmen oder wie die Aktie performt, ist nicht nur davon abhängig, ob das Unternehmen gut performt. Es gibt Unternehmen, die haben gute Basiszahlen, die sind aber so schlecht in der Kommunikation mit Investoren und die setzen sich in ein Fettnäpfchen nach dem anderen, weil das Management will keine Investoren treffen oder was auch immer, da kriegst du die Story halt auch nicht raus. Ne? Oder auch vice versa. Es gibt Unternehmen, die haben eigentlich schlechte Financials, die sind aber sehr gut im externen Vermarkten und die haben dann vielleicht einen guten Aktienkurs, der aber dann langfristig natürlich auch nicht, weil am Ende muss ich das immer angleichen. Also insofern sich auch wirklich mal angucken, wie kommunizieren die, in die Calls reingehen und auch einschätzen menschlich. Sind die vertraue ich denen am Ende. As simple as that.
Also du würdest sagen, Objektivität ist das eine, einfach weil die Seite sehr neutral ist und weil man natürlich geprüfte Informationen hat, die auch wirklich valide sind. Ich muss vorhin auch dran denken, wo du gesagt hast, TikToker, ne, kann ja auch sein, dass er das auch mit KI irgendwie zusammengefasst hat. Dann hat die KI sich was zusammen halluziniert und dann hat man wieder völlig falsche Informationen. Also ich glaube, es macht generell immer Sinn, egal ob man sich ein Video anschaut oder ob man von der KI sich was hergeben lässt, dass man wirklich kritisch drauf schaut, dass man wirklich das auch nachvollziehen kann, was da kommuniziert wird. Na, das gilt ja dann auch im Endeffekt für das Management. Wenn man da irgendwie diese Diskrepanzen hat und der eine sagt, es ist super und der Bericht sagt, naja, es ist aber irgendwie nicht ganz so gut und die Prognose ist gar nicht so hoch, dann ist es ja auch was, was viel aussagt und was man mitnehmen kann. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Ich finde es auch sehr, sehr interessant, vor allem aus der Praxis auch mal so ein paar Geschichten zu hören und zu verstehen, wie läuft denn sowas, wie sieht denn sowas aus? Weil ich glaube, von außen ist es immer sehr so eine Blackbox und man denkt, ja, Investor Relations betrifft mich doch gar nicht. Ich bin kein professioneller Investor oder ich bin niemand, der Analyst ist und da mich super reinfuchsen kann. Aber ich glaube, da ist auch nochmal gut zu sehen. Mein Bauchgefühl sagt das eine und ich bin vielleicht ein totaler Fan von dem Unternehmen, aber die Zahlen sagen das andere. Also von daher, vielen, vielen Dank, dass du das heute vorgestellt hast und auch so im Detail und auf alle Fragen eingegangen bist.
Sehr gerne. Dann
wünsche ich dir noch eine schöne Woche und vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder in der nächsten Session.
Sehr gerne. Ich habe mich gefreut.